Hallo Leute, willkommen zurück zu Stoner Frank und Frei bei Nuviso. Willkommen zurück auch deshalb, weil jetzt wollen wir unser Gespräch fortführen. Das Gespräch, was ich mit Wolfgang Effenberger habe, einem Kenner, Schriftsteller, Gelehrter zum Thema, wo wir haben jetzt den Schwerpunkt drauf, Erster Weltkrieg. Es geht aber es geht auch generell um die Frage, wo kommen Kriege her? Es geht um Fragen von Geostrategie. Und wir werden jetzt auch direkt gleich wieder einsteigen. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, empfehle ich euch, schaut auch noch Teil 1 an von unserem Gespräch. Denn wir wollen jetzt nicht zu redundant werden und wir die Dinge wiederholen, sondern wir führen das Gespräch direkt fort. Willkommen zurück, Wolfgang, hier bei uns.
Ja, danke für die Einladung.
Es war schon der erste Teil, ein sehr anregendes Gespräch, Wolfgang. Und lass uns die Zeit nutzen, die wir zusammen haben. Und ich möchte jetzt hier in dem zweiten Teil mal auch auf die Forschung eingehen. Denn da hat sich in den letzten Jahren ja auch viel getan. Ich meine, die Ereignisse sind jetzt über 100 Jahre her. Letztes Jahr war aber auch das hier 2018 eine Art Jubiläum, kann man nicht sagen, aber ein Gedenkjahr.
Ja.
Kein Grund zum Jubeln. Und deswegen hat sich da auch viel getan in der Forschung, auch international. Und ich wirklich mein größten Respekt, Wolfgang, an dich, an die Beiträge, die du dazu leistest. Denn vieles von dieser internationalen Forschung, mit der hast du dich eben auch beschäftigt, bist auch beteiligt jetzt als Forscher und hast den aktuellen Sachverstand hier in zwei wunderbaren Büchern zusammengefasst, die ich wirklich euch ans Herz legen kann. Ich habe sie beide gelesen, das ist also wirklich eine originäre Leseempfehlung. Die Bücher tragen den Titel Europas Verhängnis 14 bis 18 und hat zwei Untertitel. Zunächst Die Herren des Geldes greifen zur Weltmacht und das zweite hat den Untertitel Kritische angloamerikanische Stimmen zur Geschichte des Ersten Weltkriegs. Und Wolfgang, mal an dich jetzt einleiten, die Frage. Es ist auch in der englischsprachigen Forschung hat sich da viel getan in den letzten Jahren. Wieso hat es eigentlich so lange gedauert, überhaupt mal diese Sachen ans Licht zu führen? Jetzt 100 Jahre nach dem Krieg kommen jetzt überhaupt erst solche Bücher und wir sind noch lange nicht im Mainstream angekommen. Wolfgang, du sitzt hier bei Nuviso, bist noch nicht irgendwie im Hauptstadtstudio angelangt. Ja. Ja, wie kommt es überhaupt so, dass es so lange so anders ging? Ja?
Das sind kleine Pflänzchen, sage ich jetzt mal. Also ich muss deine Euphorie doch ein bisschen dämpfen, weil 2014 hat für die Darstellung, die Geschichtsdarstellung, die wir seit 100 Jahren kennen, hat die englische Regierung unter Cameron 50 Millionen Pfund bereitgestellt, um dieses alte Narrativ von August 1914 wieder in die Welt zu bringen oder nochmal zu manifestieren. 50 Millionen Pfund. Und einer der Hauptvertreter der Briten ist da der Max Hastings. Max Hastings ist ständig da im Fernsehen gewesen, auch 2014, konnte seine Sichtweise natürlich wiederholen. Und zwar all diejenigen, die diese hergebrachte Sichtweise verstärken, wurden geladen. Also das Verhältnis vielleicht 1:7. Und eine kritische Stimme, die auch nur kurz eingeleuchtet wurde, war die von Niall Ferguson. Und das war's dann. Also ganz gezielt da die Propaganda 2014 in Großbritannien nicht dran rühren. Nicht dran rühren. Und das ist eigentlich umso unverständlicher, dass ein Jahr zuvor, im Oktober 2013, der Guardian, eine britische Zeitung also wieder eine britische Zeitung, hat den über den Henslope Park aufgeklärt.
Jetzt passt auf, Leute. Das ist wirklich, wenn man das noch nicht gehört hat, als ich das erste Mal das davon gehört habe, also nicht so lange her, war ich wirklich,
wow. Also diese Guardian hat zwei große Artikel gemacht über den Henslope Park. Das ist also ein Park, glaube ich, so im Norden Londons, in der Nähe von Bletchley Park, jemand, Stichwort Enigma und so weiter, also alles sehr mysteriös. Und in diesem Henslope Park sollen demnach 1,2 Millionen Dokumente lagern, und zwar seit 1856, also seit den Krimkriegen. Seit den Krimkriegen. Und Wissenschaftler haben soweit keinen Zugang. Und man hat dann auch diese Mainstream-Historikerin Macmillan, vielmehr. Dr. Macmillan hat man durch diese Anlage geführt und sie soll dann anschließend auf Befragung hin nur gesagt haben, bitte fragen Sie mich nicht nach den Ursachen des Ersten Weltkrieges. Ich muss meine ganze Arbeit neu überdenken. So, das sieht aus. Und ob das jemals nochmal diese Dokumente von Historikern, die das so wahrhaftig wie möglich machen wollen, dass die hier da arbeiten dürfen, das ist noch offen. Also, dass alleine nicht über diesen Henslow-Park berichtet wurde, also es ist jetzt 5 Jahre her bald, macht mich doch sehr, sehr, sehr traurig. Also es wäre wirklich an der Zeit, einmal darauf hinzuweisen, dass nur ein Bruchteil der Dokumente zugänglich waren und sind.
Und sind. Man muss sich das mal vorstellen. Also wirklich so zusammengefasst. Da liegen seit dem Krimkrieg, werden alle wertvollen Dokumente, die mit den Kriegen zu tun haben, sind dort aus dem Verkehr gezogen. Ich meine, wir wissen ja alle, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, da wurden ganz viele Schriften in Deutschland wurden aus den Bibliotheken rausgeholt. Das wissen wir alles. Aber was die wenigsten von uns wissen, dass es eben nach dem Ersten Weltkrieg auch so war, dass die Sieger, und in erster Linie reden wir von England und den USA, die als der eigentliche Gewinner rausgekommen sind. Die haben Dokumente nicht nur aus den besiegten Ländern, jetzt Deutschland, Österreich, Ungarn, Ottomanisches Reich, nicht nur von dort, sozusagen alle Korrespondenz, alles, was wichtig wäre, wo man erforschen könnte, wie hat denn die deutsche Regierung in den Jahren agiert, 1914, 15, 16, welche Korrespondenz hatten die? Wo man ja sehr schnell belegen könnte, ist da wirklich ein Angriffskrieg geplant gewesen und so weiter. Aber nicht nur eben aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, aus Belgien. All diese wichtigen Dokumente hat man nach Kriegsende einfach beschlagnahmt und seitdem unter Verschluss gepackt. Ich meine, wie ist sowas möglich, dass wir das erst jetzt, also ich habe es erst letztes Jahr erfahren, wie kann sowas sein? Wie kann man, welche Selbstbeschränkungen legen sich denn Historiker auf, wenn die ein Buch über den Ersten Weltkrieg schreiben? Und als Historiker bekommst du ja gelernt, ja, du musst mit den Quellen arbeiten. Also, und wenn du dann das machen willst und merkst, ups, alle Originalquellen, die sind alle unter Verschluss, da gibt es keine einzige. Es gibt keine Berichte jetzt aus englischen Regierungskreisen, was haben die 1914, wie haben die Lage analysiert, dass das kein Thema ist, dass es erst jetzt überhaupt aufkommt, dass man weiß, hey, hier werden alle Daten unter Verschluss gehalten. Und warum? Ich meine, da braucht man jetzt nicht besonders gebildet sein. Das versteht jedes kleine Kind. Die Daten sind verschlossen, weil man eine andere Geschichte erzählt und weil in diesen Daten sich aber die Ereignisse völlig anders darstellen und wohl eher in die Richtung, wie es wir hier aufbearbeiten, oder?
Und verblüffend, also nochmal dem zu sagen, ist der Max Hastings. Das ist ein Publizist, der also sich mit militärhistorischen Büchern hervorgegangen hat, also große Schlachtengemälde auch, die er da fabriziert hat. Und natürlich auch den Mainstream-Narrativ verbreitet. Und jetzt muss man dazu sehen, unsere wissenschaftliche Zunft rümpft über andere, die also keine entsprechenden Universitätsabschlüsse, also hier promoviert oder habilitiert und so weiter, vorweisen können, die Nase. Aber bei Max Hastings ist das nicht so. Max Hastings war, soweit ich weiß, 3 Monate Soldat und dann hat er ein Semester in Oxford studiert. Und ansonsten hat er als Journalist gearbeitet. Und er schreibt die bedeutenden Bücher und er war auch 2014 der Frontman zum Ersten Weltkrieg. Wo ich mich eigentlich wundere und seine Reputation wird von niemandem in Frage gestellt. Und das ist schon erstaunlich. Aber jetzt aber zum Positiven. Also aus dem Mainstream ist nichts zu erwarten. Also die Regierung, also hier die britische Regierung, hat dieses andere Narrativ heftig gesponsert. Macht das heute ja noch, höchstwahrscheinlich. So, und diejenigen, die dagegen schreiben, und da haben wir einige, da haben wir den John Cafferkey, der über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat, Milners Second War, weil Milner den Ersten Burenkrieg angezettelt hat, ganz geschickt. Also ein Burenkrieg, der also für die Buren ein großes Verhängnis war und auch für die Bevölkerung in Großbritannien, die hier viele Opfer hat bringen müssen, Also ein ganz fürchterlicher Krieg, der nicht vergessen ist. Allein wenn man nur die Monumente sich da in Schottland anschaut.
Mhm. Und wir haben das letzte Mal, du hast das letzte Mal schon wunderbar ausgeführt, es ist, der Burenkrieg ist wie die Blaupause zu dem, was dann Erster Weltkrieg folgen sollte. Deswegen diese Aussage, Milner Second War, weil der Erste hat geklappt.
Dann haben wir noch den Amerikaner Peter Hoff, der auch in diese Richtung geht. Dann haben wir, muss mal überlegen, den Walter Millis, ein Amerikaner, auch ein amerikanischer Historiker, anerkannt, nach dem Ersten Weltkrieg, billig, mit Reputation. Der hat ein Buch geschrieben, Anfang der 20er Jahre, soweit ich weiß, The Road to War, also der Weg, der amerikanische Weg in den Ersten Weltkrieg. Und zwar in einer Ehrlichkeit, in einer Offenheit, in einer Wahrhaftigkeit, aber schon, es ist ja ein uraltes Werk, aber hier, ich habe es auch nur bekommen, weil es die Bibliotheken rausgeworfen haben. Da stand darauf im Stempel withdrawn, also zurückgenommen, mehr oder weniger. Und dieses Buch habe ich in der Bibliothek von Jim McGregor gefunden. Also die Brite gehört auch dazu, Jim McGregor und sein Freund Gary Doherty schreiben auch. Das erste große Buch von denen war 2013 oder 2014, Hidden History, also die versteckte Geschichte. Dann haben die jetzt rausgebracht, erst vom letztes Jahr glaube ich, Prolonging the War, also die Verlängerung des Krieges. So, und Jim McGregor, wir haben uns kennengelernt und er hat mich nach Schottland eingeladen und er hat mir auch diese Mahnmale, also die Denkmäler gezeigt. Und in seinem, der Riesenbibliothek, fand ich die beiden Werke, Walter Milnes' Road to War. Und dann habe ich gesagt, du hast ja hier zwei. Er sagte, ja, kannst gerne eins mitnehmen. Und dann habe ich das mitgenommen. Und ich bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Also dieser Jim McGregor und Gary Doherty sind Schotten, die sich aus wirklich das so wahrhaftig machen, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und die haben natürlich auch Feinde. Also ist es schwierig, einen Verlag zu finden. Nicht? Der erste Verlag wurde dann quasi, hat sich da aufgelöst. Jetzt haben sie einen anderen gefunden. Aber zur Motivation von Jim McGregor. Jim McGregor war Arzt und musste vor auch 15 Jahren, glaube ich, aufgrund einer Krankheit seine Arztpraxis aufgeben. Und dann hat er mit dem Schreiben begonnen. Und zwar mit seinem Freund Gary Doherty, der irgendeine Leiterfunktion in der Schulbehörde hatte. Also beide mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, nicht? Gar keine Frage. Aber nicht unbedingt als Historiker. Deswegen werden die auch angegriffen. Max Hastings wird nicht angegriffen. Aber die beiden. Der hat keine wissenschaftliche Ausbildung, der Max Hastings. Aber die beiden schon. So. Und das Motiv für Jim McGregor, ich habe ja mit ihm große Spaziergänge da auch unternommen, der sagt, er ist aufgewachsen in einem schottischen Castle, in dem Verstümmelte aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gepflegt wurden. Und sein Vater war der Verantwortliche für dieses Lazarett. Und er sagte, ist da aufgewachsen, hat mit den verkrüppelten Männern aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Schach gespielt, hat sich auch die Geschichten von denen angehört. Und sie haben ihm immer gesagt, Junge, glaube nicht, was in den Geschichtsbüchern steht. Diese Kriege wurden ausschließlich im Interesse der Banker geführt. Und ich sagte, ja, er hätte das gern gemacht, aber das Leid dieser Menschen war stärker in seiner Berufswahrheit oder stärker in seine Berufswahl eingegriffen, weil er dann Arzt geworden ist. So, das und wie gesagt, und mit seiner Frühpensionierung dann hat er mit dem Schreiben begonnen und arbeitet das auf, was er eigentlich schon in seiner Kindheit erlebt hat. Also das nochmal zu diesem Mann. Und und hat eigentlich im Prinzip auch nur Ärger. Also gemieden von den Medien, angegriffen und. Also das ganze Spektrum, wie wir es ja hier auch kennen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber immerhin auch nicht so sehr erfreulich. Und wen haben wir denn noch? Dann noch, was wirklich auch spannend ist, ist, dass der Filmemacher Oliver Stone, der ist ja auch schon über 80, oder? Der hat ein Buch herausgebracht, auch vor ein, zwei Jahren, über die unbekannte Geschichte Amerikas. Da kann man sagen, das ist ein Filmemacher, der kennt nur Drehbücher, das ist nicht ernst zu nehmen. Aber doch, es ist ernst zu nehmen, weil er da ein Wissenschaftsteam eingebunden hat. Und das Team um Professor Kuznick mit seinen Doktoranden. Also da Zweifel zu haben an der Wissenschaftlichkeit, das ist schon böswillig und so weiter. Wen haben wir denn dann noch? Dann haben wir, jetzt muss ich mal überlegen, ja, so viele sind es eigentlich gar nicht mehr, die ich kenne. Ja gut, dann haben wir noch das Buch von dem Lord Hanke, der diese Blockade gemacht hat, der aber da schon recht früh ein Buch in den 20er Jahren, soweit ich habe, Supreme Command geschrieben hat. Wohin? Und das durfte aber nicht veröffentlicht werden. Und das hat er erst 1961 gegen den Widerstand der Offiziellen veröffentlicht. Also dieser Lord Hanke, ein Brite auch, der da zwar dann auch 1916 gleich im Kriegskabinett von Lloyd George war, der aber auch, wie gesagt, meiner Ansicht nach ein charakterfester Mann war. Der hat also auch schon bei der Blockadeplanung darauf hingewiesen, dass das zum Teil völkerrechtswidrig ist und dergleichen mehr. Und er hat in England, wird er auch angefeindet. Und es wird alles getan, damit dieser Lord Hanke, wirklich der absolute Zeitzeuge, 1908 Leiter von der Marineabteilung in dem Committee of Imperial Defense, 1912 der Gesamtleiter von allem, also vom Heer, Marine und Commonwealth. Und das war der bis 1936. Also nicht irgendjemand.
Nicht irgendjemand.
Mhm. So. Aber das machen unsere Wissenschaftler, auch die Jungen, die sagen, der ist unbedeutend, der hatte einen zu niedrigen Dienstgrad. Ja, was soll er denn sonst noch machen? Und der war 1916 nach dem Putsch in der britischen Regierung. Das ist vielleicht noch.
Da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir noch genauer dazu. Da hat er den absoluten Einblick und war dann später auch im Kabinett von Churchill. Bis 42, glaube ich. So, wobei ihm die Aussage, dass seiner Ansicht nach Churchill hätte auch in Nürnberg vor dem Tribunal stehen müssen, natürlich ihm in England keine Freunde eingebracht hat. Also das mal zu dem Lord Hanke. Also ich denke schon, ist eine wichtige Persönlichkeit, die kann man nicht einfach ausblenden, was aber hier im akademischen Betrieb gemacht wird. Das verstehe ich einfach nicht. Mhm. Allein wenn wir uns die Auszeichnung auch vom Lord Hanke angucken, der hat also recht früh vom Bathorden, der unterste, die haben 1200, im ganzen Commonwealth, 1200, damals schon. Dann hat die nächste Stufe, die haben glaube ich nur 380 im ganzen Commonwealth. Und die letzte Stufe haben nur 120. Also wenn er zu diesen Top 120 im Commonwealth gehört, kann ich ihn nicht einfach aus der Geschichte ausblenden. Meine ich mal. Ja. Machen die aber.
Verstehe ich. Das ganze Thema scheint mir so wirklich fast beschämt zu sein, welche Selbstbeschränkungen sich die deutsche Historikerzunft dort auferlegen bei dem Thema. Und so überrascht es auch nicht, dass die wichtigsten Informationen aus der englischen Welt kommen. Und ich finde, das Beispiel hast du gerade gebracht, dass hier den MacGregor, der sozusagen auch eben eine eigene Geschichte hat, seine Familie. Wirklich, ja. Und ich finde es aber so, es hat so was Symbolisches, weil er ist sozusagen, das Kind hat das gesehen, das Elend, die Konsequenzen des Kriegs, all diese kräftigen jungen Männer, die da mit zerschlagenen Leibern da wieder irgendwie zurechtgepflegt werden. Und wenn man dann so seine Vita anschaut, das ist ja wie ein Aufarbeiten. Er ist zuerst Arzt geworden, also heilen, direkt den Körper heilen, aber dann später eben sich mit diesen Dingen beschäftigen, im Sinne der Heilung. Es ist im Grunde immer noch das Gleiche.
Ja, so. Natürlich.
Und das ist auch, das möchte ich auch noch hier nochmal betonen, so. Mhm. Weil das ist auch unsere Ansatzweise. Mhm. Wir stehen jetzt hier nicht so als, dass wir da irgendeine Revanche aufbauen oder sowas da jetzt einen nationalen Film, weil so wird er oft argumentiert. Mhm. Warum wird das verschlossen? Ja, weil das könnten ja nur Argumente sein, um irgendwelche Nationalisten oder Extremisten zu stärken. Aber ich sage es ganz ehrlich, wenn wir den Extremisten die Deutungshoheit immer überlassen über diese Dinge, dann stärken wir nur den Extremismus. Mhm. Ich halte es ganz wichtig im Namen der Heilung, wirklich auch mit diesem Trauma, du hast dein Buch zu Recht Europas Verhängnis genannt. Ja. Und das unterstütze ich voll. Es geht darum, dieses Trauma aufzuheilen. Und das können wir nur machen, wenn wir die Dinge anschauen. Ja, wenn wir da in irgendeinem Narrativ sind und sagen, wir schauen uns die Wahrheit nicht an, aus Sorge, damit könnten wir irgendwie plötzlich ganz andere Dinge noch entdecken. Nein, da sollten wir mutig sein, wie es auch als Heiler braucht. Als Heiler kannst du auch nicht sagen, oh, ich schaue mir nur die hübschen, gesunden Menschen an, sondern du musst auch hingucken, wo es nicht schön ist. Anders geht's nicht.
Und das ist was nicht wir hier machen. Riecht.
Ja, das kommt auch da muss, da, so ist es. Das musst du als Heiler, da musst du ran.
Aber
in dem Sinne beschäftigen wir uns
mit diesem Kram. Aber jetzt müssen wir mal fragen, diese Restriktion bei der Untersuchung der Geschichte. Wem dienen Sie? Wieder die Frage, wem dienen Sie? Woher kommen Sie? Und dann ist klar, dass diese Kreise von denen, dass sie seit über 100 Jahren virulent sind, seit über 100 Jahren, verdienen sie an Krieg und Zerstörung. Das ist dieses absolute Geschäft. Und jetzt wollen die natürlich diese Gruppe, eine kleine Gruppe von Superreichen, nenne ich jetzt einmal so, die weltweit agieren und die eine grenzenlose politische Macht haben, wollen natürlich über die Menschen herrschen, übers Geld, über die Ressourcen und über unsere Zukunft letztendlich. So, das ist eine kleine Gruppe und dass die natürlich und die haben alle Möglichkeiten, um überall Einfluss zu nehmen. Also ich denke auch, dass viele, die da in diesem Mainstream mitschreiben in der Geschichte, dass die vielleicht überzeugt sogar sind, dass das so richtig ist. Natürlich manche vielleicht auch, weil dann, das kann man ja leichter, dieser Relotius-Effekt, sie werden mit Auszeichnungen überschwemmt. Also wenn ich versuche, so wahrhaftig wie möglich zu schreiben und ich, wenn ich in eine bestimmte Richtung komme und dann kommen auch die Auszeichnungen und dann und so weiter und die Publikationen steigen enorm und so weiter, das Marketing und so weiter. Nicht? Und überall da heute, wo bei Büchern ein großes Marketing zu erkennen, meine ich, da stimmt was nicht. Und das war bei Christopher Clark mit seinen Schlafwandlern 2013/14 so. Ich habe mich erst über die ersten Reaktionen sehr gefreut, weil ich ja, das war 2013, ich selber mit Willi Wimmer am Buch schrieb Wiederkehr der Hasardeure. Und da sagte ein Bekannter von mir, also da ist ein australischer Professor in England, ich glaube, das Buch ist jetzt überflüssig von euch. Und da war ich zunächst doch etwas ratlos und da habe ich mich mit dem Buch beschäftigt. Dann habe ich mich soweit eingelesen, habe gesehen, aha, was er da schreibt. Und ich hatte teilweise ähnliche Quellen, ist klar, wenn man an dem Thema ist. Und sage, was macht er hier? Der hat zum Beispiel das Bankett am 24. Juli 1914 in Petersburg. Da hat er die Tischdekoration in allen Verästelungen geschrieben, in allen. Und ich denke, ja, das ist das, wenn ich dann einen Roman schreibe oder finde ich, für ein Drehbuch ist es vielleicht wichtig zu wissen, wie die Tischdekoration da war, aber für den Inhalt eigentlich weniger.
Das erinnert tatsächlich voll an Relotius, oder? Und diese ganze Spiegelart zu schreiben.
Ja, natürlich.
Genau so, das wird beschrieben, so jedes Teil.
Und das habe ich ja hier nicht machen können.
Das sind auch die Dokumentationsabteilung, die wirklich nachprüft, waren da wirklich auch gelbe Blumen und keine roten auf dem Tisch. Das wird geprüft, aber
wo sind die wichtigen Dinge? Die montenegrischen Prinzessin beschreibt in ihrer Schönheit und dass die irgendwelche Kaktusarten da aus der mazedonischen Erde mitgebracht haben und auch und so weiter. Also, und dann habe ich gedacht, ja, was macht er? Und dann auch wieder, hat das Buch herausgegeben, Deutsche Verlagsanstalt. Das ist einfach doch im deutschen Interesse, wie auch ein bisschen vielleicht, wie auch immer. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber dann habe ich bald festgestellt, dass die Deutsche Verlagsanstalt auch nur ein Umschlag ist. Dahinter steht Random House. Da war mir schon wieder einiges klarer.
Einer der größten Verlage der Welt, Random House.
Britisch, angelsächsisch. So, und wenn ich dann sehe, dass er ein Marketing hat, so ein gigantisches Marketing, das kann sich ein Professor nicht erlauben. Wie denn? Das kann sich vielleicht ein Schätzing mit seinem Schwarm erlauben, der das entsprechende Geld hat und das auch hineinwerfen kann, aber ein Professor eigentlich mit seinem Gehalt weniger. So, und wenn man dann verfolgt, wo der überall aufgetreten ist, schon 2014, ich bin in München selber zu einer Veranstaltung gegangen und da war dann dann schien er teilweise wirklich liebenswert hilfsbedürftig, weil auf dem Podium er von dem Direktor des Zeitinstituts in München aber sowas von angegriffen wurde, wie er die deutsche Schuld schmälern kann und so weiter. Dabei ist auf die englischen die englischen Aktivitäten, die in diesen Krieg überhaupt nicht eingegangen. Der hat nur also die Schuld Russlands mit den Deutschen dann geteilt oder teilbar gemacht, mehr oder weniger. Mehr war das ja eigentlich gar nicht. Also, trotzdem haben sich bestimmte Kreise in Deutschland so aufgeregt, dass jetzt uns die Schuld genommen werden soll dadurch. Also, und da war mir klar, jetzt muss ich erst richtig weiterschreiben. Mhm. Weißt du, das ist, für mich war das so, dass der Clark mit seinen Schlafwandlern, das ist Anfang dieser Jahrhundertgedenkfeiern 2014 so platziert worden, in aller Munde, überall, dass alle anderen Publikationen unter den Tisch fielen.
So eine Art Controlled Opposition schon, ja, weil man denke, so ein Stück weit für das alte Narrativ schon ändert und hier, genau. Guck mal, jetzt zeigen wir euch echt die Shit. Hier, schau mal, die Schlafwandler, weil das assoziiert auch, die haben halt damals alle nicht richtig aufgepasst. So. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du aktiv den Krieg vorbereitest, und dann bist du kein Schlafwandler, sondern bist du aktiv und nicht irgendwie, du hast halt nicht aufgepasst.
Und vor allem auf der Titelseite in der Mitte, Kaiser Wilhelm mit der Pickelhaube.
Der Hauptschuldige.
Nein, und das macht einen schon ein bisschen traurig. Also wenn man sieht, was da für ein Wille, ein geballter Wille, gepaart mit viel Geld und so weiter dahinter steht, dieses alte Narrativ zu erhalten. Und all diejenigen, die sich da rauswagen, haben es nicht leicht. Das muss man ganz vorsichtig umschreiben. Aber es werden immer mehr.
Deine Bücher sind diese beiden, die sind auch voll von Quellen. Im Grunde genommen das meiste sind auch wirklich Zitate, so, also wirklich primär Quellen. Ja. Du kannst es selbst lesen, die auch gar keinen großen Raum zur Deutung braucht.
Man kann das selbst lesen. Weil es so ein dünnes Büchlein ist, es sollte für jemand, der da einsteigen will, mal einen Überblick geben und der dann selber oder die sagen kann, da gucke ich nochmal nach und dort gucke ich nochmal nach und da mache ich was. Also ich möchte mit dir, das soll also eine Art Impulsgeber sein, um sich damit zu beschäftigen, der also Interesse hat.
Ja. Die sind ja auch erstaunlich kompakt gehalten. Also man sieht normalerweise, wenn man sagt Geschichtsbuch, dann kriegst du meistens so eine Schwarte.
Ja, das war
so.
Ja, mein
und viele Film. Leute sind dann schon voll, da kann ich gar nicht reinschauen. Deswegen hier erfrischend kompakt. Ich meine, das ist kleines Format, 100 Seiten, kannst du einstecken. Aber du bekommst die wichtigsten Dinge. Genau, es ist echt so eine Tür, die aufgeht. Ja. Man kann natürlich dann da viel mehr reingehen. Aber das finde ich echt erfrischend, so dieses kleine
Handbuch-Format. Ja, man kann es einstecken. Das war ja auch mit der Absicht. Ja. Also ich habe ja sonst vorher auch die dicken Bücher geschrieben. Und ich muss sagen, und da haben mich eigentlich der Verlag drauf gebracht und auch meine Partnerin. Viele mögen so ein dickes Buch, haben auch nicht die Zeit, so ein dickes Buch in die Hand zu nehmen. Sie möchten das einfach leicht lesen, mal in freien Minute, wie auch immer, sich einstecken, mitnehmen können und so weiter. Und ich glaube, das war die richtige Idee. Ja, aber ich habe mich lange gesträubt, weil ich dachte, ich will es kompakt machen und als Lehrer mit der Endhandlungstendenz und so weiter. Aber es ist, glaube ich, der richtige Weg.
Ich möchte hier an der Stelle noch einen anderen Tipp rausgeben. Allerdings nur für Leute, die gut im Englischen bzw. im Amerikanischen sind. Es gibt einen YouTube-Kanal, den ich überhaupt sehr schätze. Das ist Corbett Report von einem Mann, der heißt James Corbett. Corbett Report. Finde ich überhaupt eine ziemlich gute Seite. Also mir bei dem seinen Analysen, da gehe ich bei vielen d'accord, finde ich in vielen erfrischend. Und tatsächlich, das ist eben diese Synchronizitäten. Auch der hat irgendwie im letzten halben Jahr viel Arbeitsschwerpunkt auf dieses Thema gelenkt.
Genau,
und der hat da
drei Videos gemacht, soweit ich weiß. Ja?
Richtig, der hat eine ganze Reihe von hervorragenden Videos gemacht, rund zum Thema Erster Weltkrieg. Ich glaube, es sind drei wie Dokus gemacht, drei Teile. Und dazu dann wie eine Art Anhang noch mehrere Stunden Material von Interviews. Ich glaube, auch der McGregor ist einer von denen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wer des Englischen mächtig ist, schaut euch mal die Arbeit von Corbett an. Corbett Report. Mhm. Aber es ist dasselbe Material im Grunde. Mhm. Und es ist wirklich dein Verdienst und ich habe da höchsten Respekt. Ich glaube, du bist eigentlich der Erste, der dieses Material, diesen Forschungsstand, der in den letzten Jahren gekommen ist, den mal in deutscher Sprache bringt. Und vielleicht bei diesen Videos von Corbett Report, vielleicht findet sich ja von euch einer, der auch da sowas mal übersetzen will, weil es ist nach wie vor bei uns fast noch gar nicht angekommen, diese Gedanken. Ja. Mhm. Wir haben es ja im ersten Teil gut ausgeführt. Es ist der Kommerz, die Kommerzialisierung, das ist das Motiv des Krieges. Nicht irgendwelche europäischen Werte, nicht der irgendein vermeintlicher böser deutscher Militarismus, nicht eine Kriegsgefahr von Deutschland, die irgendwie Europa überrennt oder sowas, sondern es geht tatsächlich um Marktanteile, es ging um Kommerz, es ging um Handel. Im Grunde genommen vielleicht sogar im Großen dieses Bild Seemacht, Landmacht. Wolfgang, da haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ich habe das letztens, als ich hier das mal so ein Bild skizziert hat, habe ich ja auch einen Schwerpunkt auf die Bagdad-Bahn gelegt. Also auch diese neue Technologie Eisenbahn, die sozusagen auch Länder verbinden kann. Und wenn eine Eisenbahn bis Bagdad gebaut wird, dann ist es ja nur der halbe Weg. Die nächste geht dann weiter bis nach Indien.
Ja.
Ist auch das spiegelt diese Zeit wieder. Da war ein Imperium, was einfach seine Pfründe bedroht gesehen hat.
Gut, dass du das jetzt erwähnt hast. Also, die Bagdadbahn war ja nicht Idee des deutschen Imperialismus, sondern der osmanische Sultan Abdul II. Der hat Kaiser Wilhelm II. Angeboten, diese Bagdadbahn zu bauen. Und was hat Kaiser Wilhelm II. Dann gemacht? Also so naiv, wie er meistens hingestellt wird, war er vielleicht auch nicht. Es ist so nicht das ganze Bild. Der kannte gleich, hatte gleich die Problematik erkannt und die Interessen der City of London. Das heißt, er sagt, wenn wir das machen, sollten wir ein Bankenkonsortium gründen.
Mhm, genau.
Mit ein deutsch-britisches Bankenkonsortium.
Nehmt die ins Boot,
ja? Ja, das hat sie vorgehabt. Ja. Und das wurde angeboten, die haben es angeboten und die Briten haben das abgelehnt.
Richtig.
Sie haben es abgelehnt. So, und jetzt muss man sehen, der Suezkanal, das ist einmal eine Profitquelle natürlich, durchaus, aber geostrategisch von ganz besonderer Bedeutung. Wir müssen wissen, dass heute alle Meerengen der Welt von Amerikanern gesichert werden, muss man vorsichtig zu umschreiben. Alle Meerengen der Welt. Das heißt also, wenn die Chinesen ihr One Road, One Belt, den Seeweg um China herum, da nach, durch den Suezkanal auch nach Griechenland, in den Hafen von Piräus, da können können alle sperren, da kommt kein chinesisches Schiff mehr raus. Aber die Eisenbahn wird funktionieren. Die Eisenbahn. Also deswegen fahren die Chinesen auch gleichzeitig, weil sie halt auch wirklich eine Landmacht sind. Sie haben sich zwar jetzt, sind dabei oder einen Flugzeugträger in Dienst gestellt, die haben von der Ukraine einen gebrauchten gekauft. Einen alten, gebrauchten Flugzeugträger, den sie jetzt modernisiert. Und die chinesischen Piloten sind dann, glaube ich, in Brasilien ausgebildet worden. Also, so diese alte
Ukraine. Klingt so von der Bedrohung her, wie die deutsche Marine damals für die Engländer 1940. Oh, die sind so gefährlich, da müssen wir unbedingt was machen, weil ich einen alten gebrauchten Flugzeug.
Genau. Also, die Chinesen setzen hier, wie gesagt, auf Sicherung des chinesischen Meeres. Und zwar durch Raketen, dass sie also die Inseln aufspülen und dass sie da mit Raketen die amerikanischen Flottillen oder Flotten bekämpfen können. Das machen. Und dann haben sie, wie gesagt, ja hier ihr Schienennetz nach Europa. Also das ist eine andere Vorgehensweise überhaupt. Und die USA, ich denke, sinnvoll wäre es, wenn sie sich mit den Chinesen insofern arrangieren könnten oder sollten, um diesen großen Konflikt zu verhindern. Weil wenn es zum Konflikt kommt, dann werden alle drunter leiden, alle. Die gesamte Welt wird darunter leiden. Also deswegen sollte die gesamte Welt auch erkennen, dass wir hier eine friedliche Lösung brauchen. Und ich meine auch, wir sehen das jetzt ja mit der teilweise Ablösung von den USA dank Trump. Ich denke, es geht auch dieser unipolare Anspruch der USA, der beim nächsten Präsidenten vielleicht noch wieder schärfer ausgeprägt wird, dass der einfach da ist. Der ist einfach da, der ist nicht so schnell herauszudenken. Aber eine friedliche Welt kann nur multipolar sein. Das heißt also, und ich denke auch, da ist nichts Böses dabei, wenn Europa, und ich meine jetzt nicht die Europäische Union, das ist nicht Europa, sondern das ist ein Europa, das hier, in dem die einzelnen Länder in gleicher Augenhöhe, wie auch immer, zu einer gemeinsamen Politik finden, wo die nach dem Prinzip von de Gaulle das Europa der Vaterländer. Und de Gaulle hat ja auch schon recht früh erkannt, dass also diese EU nicht im Interesse Europas ist. Und das wäre jetzt aber noch wieder eine andere Stunde, denke ich mal. Diese EU ist als das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Und die EU und NATO sind siamesische Zwillinge. Mhm. Und das hat de Gaulle erkannt und ist deswegen auch aus der NATO ausgetreten. Also wir brauchen wirklich ein Europa, der, gut, das ist heute auch schon wieder verpönt, nicht der Vaterländer, vielleicht muss man politisch korrekt sagen, auch der Mutterländer, wie auch immer, aber ich meine, das ist jetzt ja ein unnötiger Streit. Also wo sich die Europäer finden können. aber nicht in einem Konstrukt wie die EU, die Souveränität der Nationalstaaten teilweise auflöst, was viele so empfinden, und eigentlich nur eine Politik im Rahmen der NATO macht. Und eine europäische Verteidigungsarmee kann es so nicht geben. Ist völlig utopisch, was Sie sich hier vorstellen. Und ich denke auch, dass die Frau Merkel in ihrer neuen Ansprache gesagt hat, dass wir wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen und auch vielleicht sogar kämpfen müssen, um die Interessen in der Welt zu vertreten. Da schaudert es mich ja, sondern das kann nicht der Weg sein.
Sind wir Europäer nicht im Grunde genommen in der gleichen Lage wie sagen wir mal 1914 die Commonwealth-Staaten? Also man ist im Grunde genommen nicht mehr wirklich souverän und man ist sozusagen dient nur als Gehilfe, in diesem großen Konflikt mitzuwirken.
Und das ist der korrekte Vergleich. Also das ist für dass die europäischen Länder da, wenn wir denken, jetzt kommt Mazedonien als 30. Staat in Nordmazedonien, als 30. Staat in die NATO.
Nordmazedonien heißen sie jetzt.
So, also da hast du völlig recht. Und ich habe damals die europäische Verfassung sehr genau gelesen. Die ist ja dann später hieß, sie haben sie ja nicht gemacht, nicht? Die kam ja nicht durch.
Genau,
aber da hieß es ja Lissabon-Vertrag, soweit. Ich habe das genau gelesen damals. Da war also in dem europäischen Teil die europäische Verteidigungsfähigkeit. Und dann in einem extra Kapitel war das Verhältnis EU und NATO. Und als Soldat kann ich nur sagen, völlig unvereinbar. Da war also für diese europäischen Streitkräfte drin gestanden, dass diese europäischen Streitkräfte, dass sie eng kooperieren mit der NATO. Das heißt also, bei Einsätzen müssen sie Fähigkeiten, die für einen Einsatz notwendig sind, zum Beispiel die ganzen Kommunikationsmittel, Hauptquartiere oder ähnlich, alles sich von der NATO ausleihen. Das heißt, eine Armee, die nur eine Rumpfarmee ist, die selber über diese Fähigkeiten nicht verfügt, kann keine Einsätze planen. Weil bevor das erstmal alles geregelt ist, die Absprachen, was wird abgestellt von der NATO an die europäischen Armee, das macht militärisch überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist mir damals klar geworden, ich habe mich auch gewundert, weshalb niemand eigentlich darüber geschrieben hat und aufgezeigt hat, dass das so einfach nicht geht. Und war aber so geplant. Und da sieht man die Verknüpfung zwischen EU und NATO. Und dieses enge Verhältnis, das funktioniert einfach nicht weiter. Und ich denke auch, nach dem Zusammenbruch des Warschauer Vertrages oder Pakt, sagen wir ja lieber, ist die NATO meiner Ansicht nach obsolet geworden.
Da hätte doch die Friedensdividende kommen sollen.
Das hätten kommen
sollen. Wind of Change,
ja.
Scorpion 1990, genau. Haben wir uns alle darauf gefreut. Genau, jetzt brauchen wir nicht mehr diese riesen Budgets. Ja. Die können wir jetzt vielleicht sogar reinstecken in Infrastrukturen. Da sind wir wieder vielleicht in Infrastruktur, die Eurasien verbindet miteinander. Da hätte man das Geld reinstecken können. Wunderbar, Handel, alles würde laufen.
Und ich denke auch, wenn wir dann hier in diesem Europa, von der Idee geprägte Goal, dieses Europa, also, und zwar als auf der anderen Seite Amerika haben, Russland haben, China haben, Indien haben, dass wir mit allen zusammenarbeiten können und wir müssen ja nicht immer im Fahrwasser der USA sein, einfach nur Befehlsempfänger sein, sondern da muss es ja auch möglich sein, gerade wenn wir von demokratischem Verhalten sprechen, dass bei gewissen Entscheidungen wir einmal für die Amerikaner entscheiden und ein andermal für die Inder und ein andermal meinetwegen für die Russen und dann wieder ein andermal für die Chinesen, wie auch immer. Das muss doch in einer Welt möglich sein. So, das wäre meine Vorstellung und nach Möglichkeit, dass das immer friedensbewegt ist, natürlich klar, und dass wir die Menschen im Auge haben, um die es geht. Und das sehe ich schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Konflikte, wie die weitergetrieben werden und auch die fehlende Friedensbewegung in unserem Land macht mich eigentlich auch schon traurig, weil das, was die Schüler jetzt machen, für Klima eintreten und das eigentlich nur während der Schulzeit und dann sind die auch gleich eingeladen oder die fahren in Davos. Das heißt, die wurden auch wieder nur missbraucht. Missbraucht, nicht?
Richtig.
Und das ist nicht der Weg, nein. Da muss ein Umdenken stattfinden. Und wie gesagt, wenn wir denken, dass wir wieder noch mehr Geld ausgeben für diese Kriege, was der Krieg allein in Afghanistan gekostet hat. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden das insgesamt, was hätten wir da für eine Aufbauleistung machen können in Afghanistan?
Nichts ist Beispiel. Aufgebaut, außer vielleicht die Drogenfelder, das funktioniert ganz gut.
Genau, ja. Und das ist ja wieder ein anderes Kapitel, das gehört ja mit zu diesem ganzen System dazu, dass die mit den Drogen wird Geld gemacht, schwarzes Geld gemacht.
Auch nichts Neues, Opium, ja. Opiumkriege. Ja.
Das heißt, und hier wieder mal eine Ehrenrettung für den US-Kongress, da würden diese subversiven Kriege nicht finanziert werden können. Da würden die kein Geld geben. Das heißt also, damit das Pentagon diese Kriege finanzieren kann, brauchen sie Einkünfte über den Drogenhandel, vielleicht auch Menschenhandel, wie auch immer. Also, und das muss alles, das muss ausgetrocknet werden.
Wunderbar zu sehen, wer sich dafür interessiert, beschäftigt euch mal mit der Iran-Contra-Affäre, wie sie genannt wurde. Das ist genau das. Wie kreiert man Gelder, um dann eigentlich seine schmutzige Politik hinter dem Kongress rumzumachen? Weil ich weiß, wir sind heute auch leicht damit, auf Politiker zu schimpfen, aber auch dort sind ehrbare Leute, die versuchen irgendwie gegen diese Kräfte anzugehen. Du hast es auch vorhin schon gezeigt, dass auch 1914 es keineswegs so war, dass in England da alle Kriegslüstern sind und die bösen Hans, die machen wir nieder. Nee, das haben viele Leute nicht gedacht. Da waren viele Leute auch, die vor dem Krieg gewarnt haben, die da Sorge hatten, die alles versucht haben, das irgendwie zu verhindern. Also es ist nicht so, dass auch selbst in dieser politischen Klasse sind da nicht alle irgendwie gekauft, sondern manche von denen versuchen es, aber es scheint schwierig zu sein, sich gegen diese Ränkespiele durchzusetzen.
Gentoff zu auf der Kriegsende und bis zum Versailler Vertrag. Haben wir dazu noch die Zeit?
Ja, eins würde ich dich da auf jeden Fall gerne fragen, weil du hast es auch schon angedeutet, dieses Jahr 1916. Lass uns darauf mal ein bisschen eingehen. Weil, wir haben wunderbar ausgeführt, wie es zum Krieg gekommen und so weiter. Ja. Aber also, ich meine, dann war der Wahnsinn da. Und lass mich das nochmal so auch erinnern. Ich meine, es gab auch bei den, selbst die Soldaten haben es gecheckt. Da gab es ja diese Verbrüderungsszenen an Weihnachten, an den Fronten, wo auf einmal die Franzosen, Engländer, Deutsche aus den Schützengräben rauskommen, auf einmal sich austauschen, erkennen, hey, das ist ein Mann wie ich. Hier sind die Familie, das sind meine Kinder, das ist mein Land. Ich bin Bauer, ich bin Handwerker, Fabrikarbeiter, genau wie du. Mhm. Was machen wir hier eigentlich? Also es war ja eben keineswegs so, dass alle da auf Krieg Bock hatten. Und spätestens 1916, nach 2 Jahren im Krieg, war ich der Wahnsinn so irrsinnig groß. Und es gab, und das sehen wir heute auch gar nicht mehr so, das wissen viele Leute gar nicht, große Friedensbemühungen. Und die wurden auch ganz bewusst torpediert. Mhm. Wolfgang, erklär uns das nochmal.
Also 1916. So. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Jahr für die Fortsetzung des Krieges. Da begann also im Februar, glaube ich, Der Angriff auf Verdun. Der deutsche Generalstabschef von Falkenhayn wollte aus diesem Stellungskrieg einen Bewegungskrieg machen und sagt, also wenn wir jetzt das Heiligtum der Franzosen, Verdun, angreifen, dann müssen die woanders Truppen abziehen und da können wir dann durch. Gut, das war nicht komplett durchdacht. Also nicht, wenn ich da Clausewitz würde sagen, also wenn der Krieg da ist, da sind auch die Friktionen da. Das, was ich plane, funktioniert meist sowieso so nicht. Das hat natürlich auch nicht funktioniert, weil nachdem die Deutschen da angegriffen haben massiv, haben die Franzosen, so wie das sich vorgestellt, massiv verstärkt. Und zwar immer mehr. Jetzt mussten die Deutschen, damit die Verdun nicht, mussten die auch wieder verstärken. Also beide Seiten haben die Fronten entblößt und haben alles nach Verdun geworfen.
Der Fluch des Grabenkriegs.
Ja, Wahnsinn, der Wahnsinn, der blanke Wahnsinn. Und auf jeden Quadratmeter, ich weiß nicht wie viele Tote. Also eine Knochenmühle ohne Ende. Dann haben wir 1916, haben wir im Mai das Sykes-Picot-Abkommen. Nicht, wo das Geheimabkommen, wo sie sich das...
Wichtig,
ja,
ist
da, das Punkt, dann war ich 1916 ein Ding. Dann haben wir 1916, was haben wir denn da noch? Fällt mir im Moment nicht ein.
Die britische Regierung, die gewechselt hat?
Ja, das kommt noch. Da ist dann im September der einzige Sohn vom Premier Esquisse gefallen in Flandern. So, und jetzt haben die, obwohl der Esquisse, der Edward Grey und der Haldane, der Kriegsminister, der ehemalige Kriegsminister, die haben erkannt, dass der Krieg, den sie zwar befürwortet haben, den sie ermöglicht haben, dass nach 2 Jahren das nicht mehr zu vertreten ist. Also die Erkenntnis ist da gereift. Und jetzt passiert dann Folgendes. Der war inzwischen Munitionsminister, Lloyd George, hat dann im August eine Rede gehalten, eine stramme Rede, wir kämpfen weiter bis zum K.O. der Deutschen. Und damit hat er sich dieser Gruppe um Milner, also dem ehemaligen Zögling von Cecil Rhodes, und der alle Fäden in der Hand hatte, dem empfohlen für größere Aufgaben. Und am 7. und 8. Dezember 1916 wurde dann die Regierung Asquith mit Grey ausgetauscht und Lloyd George wurde Premierminister. Das ging über Nacht. Das ging über Nacht.
Wurde ein ausgetauscht, aber es klingt ja fast wie eine Art Coup oder so.
Ja, sicher war das ein Coup, ja klar.
Also kein demokratischer Prozess, nein, war wie Wahlen waren.
Nein,
oder
war
so.
Kein Demokrat. Nein, es wurde ausgetauscht. Und man, ja, vier Leute im Kabinett, unter anderem Bonalo und auch Milner.
Milner war dann also, direkt Minister so geworden.
Ne? Ist Minister geworden, aber Minister ohne Geschäftsbereich.
Deswegen und, unwichtig.
Brauchen wir uns genau. Und deswegen schreiben alle unsere Historiker, was haben Sie mit Milner? Der war doch völlig unwichtig. Das war doch Minister ohne Geschäftsbereich. Dass der die Regierungsgeschäfte hintergeführt hat und dass der Lloyd George nur seine Puppe war, will keiner erkennen. Also das war jetzt der Sachstand am 7. 8. Dezember 1916. Und zwar ganz bewusst gemacht, weil eine Woche später kam das deutsche Friedensangebot. Und die Milner-Gruppe wusste, wenn das deutsche Friedensangebot kommt, wird die alte Regierung, Asquith und Grey, werden das, zumindest wenn die da drüber reden, sie werden das in die Öffentlichkeit bringen.
Das heißt, der britische Geheimdienst war schon effektiv. Die wussten, dass sie da ja, in Berlin sowas
vorbereiten. Ob das jetzt der Geheimdienst war oder die Gruppe um Milner.
Aber da bin ich ganz vorsichtig. Aber sie wussten auf jeden Fall, dass sie in Berlin das vorbereiten. Das,
ja. Und dann kam natürlich auch das Vermittlungsangebot von Wilson.
Amerikanischer Präsident.
Kein Siegfrieden, nicht? Ja, vom amerikanischen Präsidenten. Und das musste unterlaufen werden. Und mit diesem Coup in der Regierung, Austausch der Regierung mit einem Premier, der noch ein paar Monate vorher gesagt hat, Krieg bis zum K.O. der Deutschen. Da war das klar, dass der Krieg jetzt weitergeht. Und darüber haben wir Jim McGregor das Buch hier, Prolonging the War. Ja, genau. Ganz gezielt. Um die Zerstörung Deutschlands wirklich zu erreichen auch. Das war Sinn und Zweck dieser gesamten Übung.
Und das ist ein super wichtiger Punkt, Leute. Wir müssen uns mal sehen, es gab also eine realistische Chance auf Frieden 1916. Es war jetzt nicht nur irgendein Angebot, sondern es waren tatsächlich ernste Angebote. Ja. Amerikanischer Präsident. Es gab auch vom Papst gab es Initiativen und von manchen anderen Staaten.
Nein, aber Papst ist sehr skeptisch. Wenn du jetzt den Papst sagst, da muss ich kurz einbrechen. Also, die Italiener sind 1915 auf die Seite der Entente gezogen worden. Und zwar durch massive Beuteversprechen. Also nicht nur Südtirol, sondern Triest, Dalmatien und als Zugabe Libyen.
Genau, kolonial
und. Also, auch. Also wirklich ein Riesenangebot, einen ganzen Strauß haben sie gebunden. Aber der Höhepunkt in diesem Strauß an Italien war die Verpflichtung, glaube ich, der Artikel Nummer 5, dass die Großmächte und so weiter von Italien verlangen, dass sie alles unternehmen, dass der Papst kein Friedensangebot macht, dass alle Friedensbemühungen des Papstes untertrieben werden. Mhm. Steht da drin. In diesem Vertrag mit Italien.
Das sind Verträge,
zusammen mit dem Beuteversprechen. Also, und der Papst Benedikt der 15. hätte es ja gewollt. Er hätte es, aber das war zum Scheitern verurteilt. Ging alleine durch diese Artikel, die da in diesem geheimen Vertrag waren. So, also um das zu verstehen. Und das ist schon tragisch. Mehr als tragisch. Ja, und dann ging es weiter 1916. Dann haben wir die Ermordung Rasputins.
Ja, auch das ein spannendes Kapitel. Ja. Eine spannende Figur, wo wir auch eine ganze Stunde drüber reden können.
Rasputin wollte Frieden. Der hat von Anfang an gesagt, dieser Krieg, wenn wir an diesem Krieg teilnehmen, wird Russland im Blut warten. Das hat er vor Kriegsbeginn gesagt. Wird Russland, was hat er gesehen? Wird Russland
im Blut. Und ganz ehrlich, dafür muss man noch niemand Seher sein, weil da reicht schon, wenn ich Tolstoi lesen, Krieg und Frieden hier mit dem Napoleon. Genau, und dann, da weiß man schon, für Russland ist es fürs russische Volk. Ja. Und der war eben ein Mann vom Volk, kein Adliger.
Der einzige.
Für die, das ist keine gute Idee für Russland auch gewesen.
Der einzige Mann im Volk, der auch Russisch gesprochen hat. Die anderen haben am Hof alle Französisch gesprochen. So. Und dieser Bauer aus Sibirien, und das ist das Interessante, am 28. Juni war das Attentat in Sarajevo. Am 29. Juni morgens, ganz früh morgen, da war er in Sibirien auf seinem elterlichen Hof, kam da eine verkleidete Bäuerin mit einem Brotmesser unter der Schürze und hat ihm den Bauch aufgeschlitzt. Und ein normaler Mensch hätte das nicht überlebt. Die ganzen Gedärme sind daraus gequollen. Und dann haben die den auf dem Stroh gedeckten Leiterwagen, haben die ins nächste Hospital gefahren. Ich weiß nicht, Stunden.
In Sibirien.
Stunden. Stunden. Hätte kein Mensch, der muss ein Urviech gewesen sein, mehr oder weniger. Und als er dann am 31. August zurückkam, Das war am 29. Juni passiert. Da war der Krieg voll. Also er hätte zumindest, ich bin überzeugt, den Zaren von dieser Mobilmachung abgehalten.
Und meinst du, weil die Geschichte kenne ich gar nicht, diese Anekdote von diesem Attentatsversuch.
Ja, das ist klar, ja.
Glaubst du, oder gibt es da schon Hinweise darauf, dass das auch, dass man ganz bewusst den rausnehmen wollte?
Nein, habe ich nicht.
Oder ist es eher eine Art historisches
Schicksal? Nein, habe ich nicht,
Und zufällig zu glauben, fällt schwer.
Er war eine Gefahr für die Kriegstreiber. Er
und das war im Tag noch.
Also er war eine Gefahr und der Zar war ja ein wankendes Rohr im Schilf und die Zarin, eine Deutsche. Also ich denke, also ja, ich weiß es nicht. Aber ich sage, es ist nur mal nachdenkenswert zu schauen, was ist da passiert. So, und dieser Rasputin, er hatte auch teilweise eine sehr schlechte Presse, weil diese Großfürsten in Petersburg natürlich einen Mordswut auf diesen Bauern hatten, der da im Hof ein- und ausgeht.
Der doch kreuzt die Ränkespiele. Ja.
Ja, klar. Und die haben natürlich auch, ich meine, gut, der soll auch natürlich eine starke Manneskraft gehabt haben, aber da haben die ihm da, weiß ich was, für Orgien untergeschoben und das in den Medien und so weiter, haben versucht, ihn zu diskreditieren, zu diffamieren, völlig klar, auch Mordanschläge. Das hatte ich, wir haben ja auch genaue Abläufe, weil der Geheimdienstchef, General Spiridow, der hat jeden Schritt verfolgen lassen. Der hat seine Beamten angesetzt, alles Protokoll. Und die haben auch verhindert, dass die Mordversuche an ihn. Das war selber der russische Geheimdienst, der das gemacht hat. Also das konnte alles so weit nachbelegt werden, wie auch immer. Ja, und er wollte dann 1916 auch, hatte Friedensfühler schon ausgesteckt, was natürlich der britischen Botschaft in Petersburg nicht verborgen geblieben ist. Also kam die Entscheidung, Rasputin zu töten. Und also inzwischen wissen wir, gesichert, vorher hat immer ein Fürst Josipow gesagt, ich habe ihn erschossen.
Der Großfürst Wladimir, die alte Geschichte, die mir erzählt wird.
Ja, der Großfürst Josipow, ja. Und das war aber so ein androgyner Typ, also der eigentlich hätte, was wir jetzt wissen ist einfach, der muss wohl auf ihn geschossen haben, als er mit dem Rücken zu ihm, wie auch immer, hat ihn erst vergiften wollen, das Gift hat er verarbeitet, der Rasputin. Und dann ist der Freund von Josipow, der englische Geheimdienstoffizier, Oswald Rainer, der auch da war im Schloss, und der hat ihm dann den Fangschuss hier in die Stirn gegeben.
Der hat den Job dann zu Ende gebracht
und das ist wie die anderen Kugeln, anderes Kaliber, das war britisches Kaliber und so weiter, also das ist insofern, steht das jetzt wohl zweifelsfrei fest, dass es der britische Geheimdienst war. So, nun geht's weiter. Jetzt ist der Zar noch da. Der Zar wankt jetzt noch mehr. Er wankt noch mehr. Also, und die Alliierten wollen den Krieg weiterführen. Sonst drohte ja, dass die deutschen Truppen an der Ostfront frei werden und nach Westen umdirigiert werden könnten. Also hat man dann, also sehe ich das, die erste einen Putsch gemacht, wo der Zar entmachtet worden ist und eine großbürgerliche Regierung, die den Krieg fortsetzen wollte. Mhm. So. Und für mich ist das der erste gelungene Regime-Change der Briten. Nämlich, da stand hinter der britische Botschafter Buchanan, mit seinem Militärattaché schon mal den Rasputin hat aus dem Weg räumen lassen und dann den Zaren entsorgt hat. Und jetzt war da eine großbürgerliche Regierung, die den Krieg weitermachte. Und dann kommt die russische Revolution am 7. November 1917, wo wir auch Fragen stellen müssen, wer stand hinter dieser Revolution? Also ich war jetzt am 7. November 2017 in Petersburg auf einem Kongress und die Dame, so kurz vor der Rente, sage ich mal, die hat gesagt, vergessen Sie eins, was Sie bisher über die russische Revolution gehört haben. Also, dass die russische Revolution mit dem Schuss vom Panzerkreuzer Aurora ausgelöst worden ist. Der Panzerkreuzer Aurora hat jeden Tag um 12 Uhr einen Schuss abgegeben. Jeden Tag. Also es war nichts Ungewöhnliches. Und dieser Winterpalais ist nicht von russischen Soldaten gestürmt worden. Definitiv. Das, was passiert ist, und da haben wir noch keine genauen Erkenntnisse, dass über einen Seitenflügel des Winterpalais 400 Soldaten die angeblich nicht Russisch gesprochen haben, da reingelassen wurden.
Das waren die Leute, die mit dem, ich höre von Lenin Trotzki, die da mit dem Zug angereist
sind, mit der Bahn. Also mehr konnte ich da auch nicht sagen, aber da sind wir wieder. Ja. Das ist wieder eine Geschichte für
das
sich.
Das wäre wirklich eine Geschichte für sich. Na, das ist super interessant und auch super, tatsächlich ein Schlüssel, wär, auch, um heute zu verstehen, wer diese Ereignisse, bolschewistische Revolution und so weiter.
Genau. Hm.
Aber und, heute können wir es nur anreißen.
So. Ja. Also das war für mich also eine tolle Woche, als ich da war, genau zum 100. Jahrestag. War schon ein großes Erlebnis, ja. Und
aber pardon, ähnliche Ereignisse hatten wir doch aber dann in Deutschland auch nach Kriegsende. Ja, ich meine, wir hatten doch auch dann hier eine revolutionäre Phase. Ja, das muss wir kommen beide aus Bayern. Jetzt, ne?
Ja, genau. Du, darf ich das noch? Haben wir noch die Zeit?
Pass unbedingt, auf.
Ja. Also, der 7. November 1917, die russische Revolution, wo wir wissen, aha, so wie uns die Legende das erzählt, da sind Fragezeichen anzubringen. Einverstanden, oder?
Ja.
So. Und jetzt genau auf den Tag 100 Jahre später, am 7. November 1918, ein Jahr genau, hat der Führer der SPD oder damals der Mehrheitssozialisten, der Erhard Auer, hat eingeladen, die Münchner Bürger eingeladen zu einer Friedensdemonstration auf die Theresienwiese. Es sollen da an dem Nachmittag bis an die 100.000 Leute gekommen sein. Unter anderem war auch Kurt Eisner da mit einigen Anhängern, Soldaten der Fährenbach und so weiter.
Wir sind jetzt 7. November 1918.
Okay. 1918. So, und der Erhard Auer, und da muss ich sagen, das ist ein Mann, für den mein Herz schlägt, ein Demokrat, ein Urdemokrat, der hat dann diese Leute geführt durch die Stadt München zum Friedensengel. Das ist doch eine Demonstration, oder? Am 7. November 1918 zum Friedensengel. So, und die Gruppe um Eisner sind nicht mitmarschiert und der Oskar Maria Graf auch nicht. Der sagt, das gibt jetzt eine Hatz. Nicht? Und die Deppen,
kann man
die
lesen, jetzt, darüber geschrieben
auch. Ja, die jetzt halt zum Friedensengel marschieren, diese Deppen. So, und die haben dann die Kaserne aufgerollt, generalstabsmäßig. Die Soldaten da um Eisner, die ihn unterstützt haben, die haben zunächst die Lazarette, wo die 40-jährigen magenkranken Soldaten lagen, da wussten sie, die haben sowieso die Nase bis zum geht nicht mehr voll und die können schon denken oder wie auch immer und die haben sie erstmal da überzeugt mitzugehen, was die dann auch bereitwillig gemacht haben. Und dann sind sie immer, bis sie zum Schluss nachts so spät abends an den Elite-Kasernen waren. Und da waren so viele Soldaten dann dabei, dass die Wachhabenden nicht auf die haben schießen lassen. Dann wurden halt die Kasernen geplündert und die Waffenkammern geplündert. Rest kennen wir ja. Und dann?
Aber es war eben, das ist wichtig, es war nur eine kleine Gruppe von Leuten.
Also es waren 2000 Mann im Höchstfall. Also und das andere waren 96.000 Mann. Also 2000 zu 96.000. Und dann, der Gefechtsstand da vom Eisner war im Keller, im Matheser-Keller. Ja, und dann kann man sich vorstellen, und dann sind die so um 23 Uhr in die Prangerstraße, haben den Landtag aufgebrochen, in den Landtag rein, hat dann eine Rede gehalten, der Eisner, und dann, ihr seid doch mit einverstanden, dass ich jetzt euer Ministerpräsident bin, und Beifall, nicht? Also die Wahl wie eines Räuberhauptmanns, sage ich jetzt mal, oder? So, und damit war am nächsten Morgen war Bayern rot. So, Eisner als unabhängiger Sozialdemokrat, nicht? Kleine Gruppe. Und er hat dann den Erhard Auer als Innenminister mit hineingenommen. Und Erhard Auer ist mit reingegangen in diese Regierung, weil er gesagt hat, um Schlimmeres abzuwenden, damit wir wenigstens noch einige demokratische Strukturen hier aufrechterhalten können. Und er als Innenminister. Und er hat dann auch für gesorgt und hat den Eisner willig unter Druck gesetzt, dass am 12. Januar Wahlen stattfinden konnten in Bayern. Das ist Verdienst von Erhard Auer. So, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Bleiben wir noch mal lieber beim 7.8. am anderen Morgen. Die Bayern reiben sich die Augen und sehen, München ist rot. Um 10 Uhr am gleichen Tag war Erzberger in der Nähe von Compiègne und hat die Waffenstillstandsverhandlungen aufgenommen. 10 Uhr morgens.
Die berühmte Szene wurde da in dem Eisenbahn.
Also noch nicht, nein, noch mal später. Noch später. Wir sind jetzt am 8.
Es ging los.
Okay. Am 8. Ja, am 8.
Ja, das ist wichtig.
Über jetzt 72, ne? Ja, das ist jetzt wieder 72 Stunden Verhandlung waren angesetzt. 72 Stunden. So. Das war der 8. Am 9. wird dann, also Der Kaiser flieht nach Holland, weil der Prinz Max von Baden ihn abgesetzt hat, war einfach abgesetzt, und zwar nicht nur als Kaiser von Deutschland, sondern auch als König von Preußen und so weiter alles. Und in Deutschland wird die Republik ausgerufen am 9. Ne? Dann haben wir den 10. Da wird der Rat der Volksbeauftragten installiert. Also da haben wir die unabhängigen Sozialdemokraten und die Sozialdemokraten. Die bürgerlichen Parteien waren nicht dabei, sondern nur die. So. Wobei Liebknecht sich geweigert hat mitzumachen, weil er sagt, die Macht muss nur den Räten gehören. Also Liebknecht war nicht dabei. Das war also, und am gleichen Tag schreibt der französische Offizier Desgrange oder Crozier, eins ist sein Agentenname, das andere sein Doppelname, der von dem französischen General Paul Boucabé, der war Militärattaché in Holland und hat die Spionage in Deutschland geleitet. Der hat dem gemeldet, dass alles so läuft, wie sie das geplant haben, dass die Revolution in Deutschland ausgebrochen ist, mit Folgen, wie sie sich auch sie erwünschen, mehr oder weniger, dass es also jetzt nicht, also klar. Aber ich habe das Militärgeschichtliche Forschungsamt angeschrieben. Irgendwelche Erkenntnisse, die Sie haben über die Aktiven des französischen Geheimdienstes. Haben nichts.
Weil der Verdacht liegt ja erstmal auf der Hand. Also ich meine, gerade ja, wenn wir das heute so wissen, wie das abläuft, ja, also, Regime Change und so weiter, dann ist es auch wahrscheinlich, dass das da auch war, ja, oder?
Also wir haben diese Einfluss, wir haben auf diese das, Aussage passiert von diesem Desgrange an seinen General Boucabé, dass also diese Revolution sagt, wir kennen die Leute, die diese Revolution machen, und sie läuft in unserem Sinne und so weiter und mit schon heftigen Folgen für das deutsche Volk. So, am 10. auch. Nicht, wo der Rat der Befolgungsauftragten eingesetzt worden ist. Am 11. haben wir dann morgens um 5.20 Uhr unterschreibt Erzberger in Compiègne die Urkunde. Um 5.20 Uhr, das muss ich vor, ganz früh morgens. So, und das war die Situation. Und wenn wir uns jetzt so einmal überlegen, und dann ging der Krieg ja weiter. Also, die haben die unterschrieben, Waffenstillstand in 6 Stunden. Das heißt, gegen Mittag hätten die Waffen ruhen müssen. Also bis dahin haben die deutschen Soldaten um ihr Leben kämpfen müssen in Frankreich. Bis dahin. So, und die französischen Divisionen haben noch eine halbe Stunde später über den Zeitpunkt hinaus angegriffen, wie die Blöden. Sowas Unsinniges, sowas kann man sich gar nicht vorstellen, denke ich einmal. Und wie man das jetzt einschätzen will, ich will jetzt nicht diesen bekannten Begriff dann nochmal wieder aufwärmen. Einfach nur Fakt ist, vor Beginn der Waffenstillstandsverhandlungen haben wir hier die Revolution im Sinne, so wie es der Erzbischof von New York gesagt hat, dass er Ziel des internationalen Kapitals ist es, die Dynastien abzusetzen. Mhm. Ja, und das ist da schon mal passiert in Bayern.
Stunden bevor es überhaupt zu Friedensverhandlungen kommt. Dass die dann gar nicht mehr an dem Tisch sitzen zu verhandeln, genau, sondern dass den Friedensvertrag, ja, muss dann schon sagen, die Vertreter neuen, wie auch immer, Ordnung
unterschreiben. Das ist doch zumindest wert, einmal, wenn man die anderen Regime Change alle kennen, die alle Revolutionen kennen, dass das einmal. Und was wir jetzt in München haben, wir haben ja seit letzten Herbst, und das geht noch bis Mai hin, es ist so ein dickes Büchlein über die gesamten Veranstaltungen, in denen die Revolution und Räterevolution verherrlicht werden, was meiner Ansicht nach so nicht gerechtfertigt ist. Also, dann haben wir am 12. Januar die Wahlen in München, in Bayern, vorbei. Ich habe die Zahlen sehr genau im Kopf. 180 Abgeordnete gewählt wurden, davon 3 von den unabhängigen Sozialdemokraten, also Eisner, 3 und 61 von der SPD, von den Mehrheitssozialdemokraten. So. Jetzt sagen aber diese Räte, und der Eisner nimmt das nicht zur Kenntnis, nimmt das Wahlergebnis nicht zur Kenntnis. Am 21. Februar, also 6 Wochen nach der Wahl, wird er auf dem Weg in den Landtag erschossen von dem Grafen Arco, der im Krieg Offizier war. Und da finden wir heute einen Rechtsextremist oder Rechtsterrorist, hat aus antisemitischen Gründen den Eisner erschossen, weil Eisner ja Jude war. Aber der Graf Arco hatte eine Mutter, die auch Jüdin war. Also die Frau Oppenheim, das war seine Mutter. Also kann man sich mir kaum vorstellen, dass er den Eisner aus antisemitischen Gründen erschossen hat. Also das will mir einfach nicht einleuchten. Aber ich will das auch gar nicht weiter thematisieren. Dann im Landtag hält Erhard Auer eine Denkminute und ist entsetzt und macht seine Empörung Ausdruck, was da passiert ist, und wird dabei niedergeschossen. Und zwar brutal. Sie ist nie wieder auf die Beine gekommen. Also schwerst verletzt. Und zwar von dem unabhängigen Sozialdemokraten, da sagt man nicht Linksextremist, nicht, das ist ein unabhängiger Sozialdemokrat, der hat den schwerst getroffen, der hat den Major Jahreis erschossen und dann ist noch der Abgeordnete Osel erschossen worden. Da weiß man nicht genau, ob das der Alois Lindner auch gewesen ist. Also, über diese Toten wird am 21. Februar nie gedacht. Nur Kurt Eisner. Ja, ich habe immer wieder gesagt, mein Gott, das Leiden von Erhard Auer. Und Erhard Auer war der Sohn, der uneheliche Sohn einer Magd im Glonner Bereich, im kleinen Dorf. Der ist aufgewachsen als Gemeindearmer und hat sich dann das selber beigebracht, also ein Autodidakt. Und was für eine Persönlichkeit. So. Und das war wirklich ein Demokrat, der Erhard Auer. Und der Kurt Eisner ist der Sohn eines Millionärs, der sein Geld mit Militäreffekten gemacht hat. Mhm. Er hat studiert Theaterwissenschaften und Philosophie und war der Musikkritiker in München und taucht überall auf als Freund der Arbeiter. Als Freund der Arbeiter.
Erstaunlich.
Ja, ist erstaunlich, nicht? Und so ist er jetzt in die Geschichte eingegangen und wir werden jetzt auch wieder am 21. Februar wieder viele Gedenkfeiern haben, an denen nicht den beiden Toten im Landtag gedacht wird und auch nicht an Erhard Auer. Der ist weg. Obwohl das meiner Ansicht nach so ein aufrechter Mann ist, der charakterfest vor allem auch, der sich für die Demokratie eingesetzt hat. Das war wirklich ein Demokrat. Was ich bei Kurt Eisner wirklich bezweifle, weil er erstmal, wie gesagt, diese Wahlergebnisse hat er nicht thematisiert. Und dann heißt es, er wollte sich auf dem Weg im Landtag, wollte er seinen Rücktritt verkünden. Und man begründet das damit mit seiner Rede, die man in seiner Manteltasche gefunden hat. Und die wurde auch abgedruckt in der Münchner Zeitung, habe ich gelesen. Aber ich kann nicht feststellen, also obwohl Eisner nie eine Rede schriftlich fixiert hat, die soll er fixiert haben. Hm. Okay, so. Und da steht aber drin, lang und breit, ein Epos der Leistung seiner Regierungszeit. Eine Selbstbeweihräucherung ohne Ende. Was er. Und von Rücktritt ist da nicht die Rede. Man kann es so interpretieren. Er sagt, er ist bereit, er geht auf die Wahlergebnisse überhaupt nicht ein. Gar nicht ein. Er sagt nur, wenn er die Macht aus der Hand legen wird, dann geht das nur, wenn vorher seine Räteverfassung ratifiziert ist. Das heißt, Bayern ständige, dauerhaft Räterepublik. So, wenn das ein Verständnis für Demokratie ist, habe ich Zweifel. Ich persönlich. Also und davon zu schreiben, er wollte seinen Rücktritt ein... Nein, kann ich so nicht erkennen. Wirklich nicht erkennen. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt sagen die anderen, ist er erschossen, natürlich große Aufruhr. Und die Räte, da, also die drei von der USPD, von 180, drei, die sagen, wir erkennen das nicht an, wir erkennen den neuen Landtag nicht an. Und dieser neue Landtag setzt sich dann am 17. März erstmal zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. Also die anderen bürgerlichen Parteien, die Deutsche Demokratische Partei, die Bayernpartei, das sind die Deutsche Demokratische, hat ein, wie heißt er noch? Ich glaube, Pretorius. Oder zumindest ein jüdischer, ein deutscher, ein Bayer mit jüdischen Wurzeln hat die gegründet. So, die Aufrufe der bayerischen, der jüdischen Zeitung in Bayern, weil ihr dürft ihr nicht, wenn die waren entsetzt über das, was Eisner macht. Also diese jüdischen Mitbürger haben ihren Unmut Ausdruck gegeben und gesagt, was da für Leute jetzt an die Regierung gekommen sind, das sind nicht unsere Vertreter. Bitte wählt die Bayerische Volkspartei, weil die in der Tradition steht, dass sie die Religion achtet. Also von den jüdischen Gemeinden in Bayern. Und diese Parteien haben auch natürlich da die Masse der Stimmen bekommen. So, und die paar Leute um Eisner herum. Und das ist, wenn man das heute da anzweifelt, kommt man gleich auch in ein bestimmtes Fahrwasser rein. Man kann nicht sagen, passt auf, schaut mal in die jüdischen Zeitungen vom Februar 1919. Was schreiben da die jüdischen Zeitungen? Kein Thema. Wird nicht, aber ich habe es gemacht. So, und da sehe ich ein ganz anderes Bild von mir. So, und ja, dann beginnt der Aufstand. Wir fragen uns doch, Eisner hat noch Folgendes gemacht. Kurz am 16. Februar, also 4 Tage vor seinem Tod oder 5 Tage, hat er den Spartakus-Umzug in München geführt. Spartakus, da war ja im Zeitungsviertel in Berlin Anfang Januar von Liebknecht und von Rosa Luxemburg der Spartakusaufstand, militärisch geführt, mit schweren Waffen im Einsatz. Und der war da in München. Einen Tag zuvor, am 15. Februar, ist der Matrose, der 23-jährige Matrose Rudolf Edelhofer, oben aus Kiel, glaube ich, gekommen, mit 600 Marinesoldaten, bewaffnet. Bewaffnet, die an diesem Spartakusumzug teilgenommen haben. So, und Erhard Auer hat die SPD aufgefordert, an dieser antidemokratischen Umzug nicht teilzunehmen. Die Gewerkschaften haben aufgefordert, nicht an diesem antidemokratischen Umzug teilzunehmen. Eins noch vorweg, weil hier Parolen waren wie vernichtet die Bourgeoisie, hoch die Rote Armee und so weiter. Da. Und da findet man auch, ich finde keine Bilder über diesen Umzug, was mich auch ein bisschen stutzig macht. Aber nur das mal zur Einreihung des Ganzen. Also wir hatten da schon ein revolutionäres Potenzial und die beiden, das war glaube ich der Dr. Livinet, der gesagt hat, so, bei der Abschlussrede dann bei diesem Spartakusumzug, wenn wir gewusst hätten, dass da waren 15.000 Leute auf der Theresienwiese, und viele, dass so ein Potenzial da ist, hätten wir jetzt schon gleich die Revolution machen können. Der kam aber aus Moskau. Der eine, ja, das kommen wir aber gleich noch drauf. Also, dann geht Anfang am 2. April der Aufstand der Räte los gegen die gewählte Regierung, eine Minderheitenregierung. Also die Bürgerlichen lassen die Minderheiten sagen, wir können das machen, um den Frieden hier im Land zu haben, unterstützen wir diese Minderheitenregierung aus SPD und USPD. Muss ich mal vorstellen. Die muss vor diesen Leuten fliehen nach Bamberg. So. Die übernehmen das und da wird kriegsähnliche Zustände in München. Und dann wird natürlich ruft die Regierung Hoffmann Berlin zur Hilfe, sodass das Militär eingesetzt wird, um damit aufzuhören. Inzwischen formieren sich auch die Freikorps wie Freikorps Oberland, also aus dem bayerischen Umfeld. So. Und diese erste Regierung, also da haben wir den Toller, Mühsam und Landauer. Das ist die Revolution der Literaten. Und dann steht heute in der Ausstellung in München im Stadtarchiv von Munacensia, Dichtung ist Revolution. Also so euphemistisch.
Schöne Verhandlung.
Ja. So, und dann geht's wieder los. Dann am 12. April Hardcore. Jetzt kam die Revolution aus Moskau. Also mit dem Levin und Levinet, die beiden, die aus Petersburg oder Moskau kamen, die dann aber jetzt richtig zur Sache gingen. Also das war dann eine richtige Revolution. Obwohl hier vorher gewählt worden ist, eine Regierung, wieder von den anderen, eine Minderheitenregierung anerkannt war, nur diese 2,5% der USPD machen das mit denen. So. Und, und wie das dann geändert ist, Freikorps marschiert ein. Und das sind jetzt im Nachhinein im Geschichtsbild die Bösen. Und die Gewalt wird natürlich denen ausschließlich zugeschrieben. Ich sehe nur die demokratische Entwicklung. Hier hat es eine Wahl gegeben, es wurde regulär gewählt und diese Wahl wurde einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und man hat versucht, mit Gewalt eine Räterepublik zu installieren. Und da muss ich sagen, also für mich als Demokraten ist das nicht hinnehmbar. So, und dann natürlich diese Freikorps, die kommen ja zurück aus den Befreiungskriegen 1813. Da haben sich ja diese erstmalig zusammengefunden. Das waren ja die aus den Burschenschaften, die sich dann ihre Klamotten schwarz eingefärbt haben, wie das Lützschowsche Korps genau. Oder wie auch immer. Also das wurde von da an wirklich umgedreht. Also die haben ein etwas Blühendes beendet. Aber ich kann da nichts Blühendes erkennen in diesen Räterevolten, sage ich jetzt einmal. Also mit Demokratie hat das gar nichts zu tun. Aber es wird jetzt in München bis Ende Mai wird das unglaublich verherrlicht.
Obwohl wir es ja gerade im Nachhinein jetzt noch genauer wissen wollten. Weil ich meine, wiederum die Leute damals, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf so eine Position kommt, jetzt weg mit dem ganzen alten Kaiser, Aristokraten.
Das war ja alles weg.
Aber jetzt zurück, wenn wir schauen und so, dann wissen wir doch, was
es ist. Es war doch alles weg.
Ja, genau. Aber wenn wir so zurückschauen, dann sehen wir doch, was war denn die Räterepublik in Russland, also Sowjetunion? Ja. Ich meine, wie befreit war denn der Arbeiter und der Mensch dort? Also jetzt in der Rückschau kann man doch klar sagen, also ey, das wäre nicht gut gewesen.
Natürlich, nein.
Eine Sowjetunion Deutschland.
Das war so. Lenin hätte das schon gern gesehen, ja, klar.
Ich meine, wie sage ich, dass damals Leute auch vielleicht aktiv waren, Arbeiterbewegung, das kann ja alles nachvollziehen. Ja. So, aber wie gesagt, jetzt, wenn man das noch verherrlicht.
Ja, aber die haben damals ja auch gewusst, was in dem Jahr in Russland vorgegangen ist.
Hätte man auch schon wissen können.
Das haben die schon gewusst. Ja, also das war ja nicht, also das ist ja nicht an den spurlos vorbeigegangen. Und diese Zustände wollten sie eigentlich. Sie wollten auch nicht, dass hier, allein wenn ich das Wort jetzt benutze, ist schon wieder kritisch, Landfremde diese Revolution machen. Aber sie kam in der Masse von außen her. Mhm. Von außen her, unter anderem auch aus Russland. Also, und dann Thomas Mann hat sich da ja auch klar geäußert und andere auch, wie Claire Goll und wie auch immer. Also, dass wir da nicht in der Lage sind, das objektiv aufzuarbeiten, es geht einfach nicht. Geht nicht.
Wolfgang, das wäre wirklich so schön, jetzt an dem Thema weiterzuknüpfen, weil es macht mir wirklich eine Freude. Ich freue mich nicht nur jetzt auch für Novise und für unsere Zuschauer, weil hier wirklich gute Informationen kommen. Es macht mir auch persönlich echt eine Freude, mich mit dir auszutauschen. Wir könnten da jetzt echt wirklich weitergehen. Werden es vielleicht auch off-air nachher noch machen, weiß ich nicht. Aber für heute müssen wir langsam so zum Ende kommen, wie es halt immer so ist. Und ich würde zum Ende dich nochmal bitten, so eine Einschätzung. Oftmals, also fast schon so Geschichtsphilosophie, so. Ich meine, oftmals wird da gesagt, naja, es ist alles vorherbestimmt. Wir Menschen erfüllen sozusagen nur einen Plan. Das ist ja, in der Heilsgeschichte ist das so. Und wie siehst du das? Sind diese ganzen Ereignisse eben Erster Weltkrieg und dementsprechend auch Zweiter Weltkrieg, weil wir sehen das als eine Einheit. Ja? Und dann die ganze Neugestaltung, EU, NATO, UNO und die ganzen Strukturen, die wir heute haben. Ist es wirklich alternativlos? Ist es wirklich unser Schicksal? Ist es Natur vorgegeben?
Nein, da muss ich.
Wir Menschen können es auch anders machen, oder?
Heftigst widersprechen. Also alternativlos ist nur, dass wir ein- und ausatmen.
Ja, da, genau.
Und alternativlos ist dann der Tod.
Richtig.
Auch. Aber alles andere haben wir in Alternativen, und zwar viele. Und wir sind Menschen wir sind freie Menschen, mit dem Verstand ausgestattet. Wir können für alles Alternativen finden, wenn wir uns nicht manipulieren lassen. Klar, dann ist aus. So, aber ansonsten gibt es immer Alternativen. Und es ist meiner Ansicht nach nichts vorbestimmt. Also, wenn ich diesem Gedanken des Determinismus nachgehen sollte, dann muss ich sagen, dann würde ich verzweifeln. Was soll ich denn machen? Da brauche ich ja gar nichts mehr machen. Da brauche ich auch nicht mehr zu atmen, weil ist alles sinnlos. Also da wäre mein Leben wirklich als Mensch, der frei ist, völlig verfehlt. Also nein, da muss ich wirklich heftig widersprechen. Ich denke, wir haben die Aufgabe und auch die Pflicht, dass wir uns hier einbringen, dass wir sind in der Lage, manchmal schwierig, zu erkennen, was läuft hier wirklich ab, was sind die Hintergründe, die müssen wir hinterfragen und das ist, finde ich, ganz wichtig. So, und jetzt habe ich hier noch, jetzt muss ich noch mal Nietzsche bemühen. Friedrich Nietzsche sagte, also Menschliches, allzu Menschliches, ein Buch für freie Geister, sagte er. Es ist nicht der Kampf der Meinung, welche die Geschichte so gewalttätig gemacht hat, sondern der Kampf des Glaubens an die Meinungen, das heißt der Überzeugungen. So, und jetzt meine ich, das bringt alles. Das ist es ja. So, wir müssen es hinterfragen. Und er sagt, seine Forderung von Nietzsche, wir müssen mehr untersuchen und weniger glauben. Und das machen wir doch, oder?
Wolfgang, das würde ich wirklich gerne so als Schlusswort stehen lassen, weil tatsächlich ist das so eine Maxime, nicht nur für unser Gespräch hier, sondern auch für unsere ganze Arbeit, nicht nur für mich, überhaupt nur wie so. mehr untersuchen, weniger glauben, selber denken, selber die Dinge anschauen und auch nicht mehr darauf vertrauen, dass da irgendwelche Historiker das für uns machen, sondern wir müssen es selber machen. Also, ich meine, auch ihr heute, ich hoffe, ihr nehmt das auch als Anregung. Schaut mal rein in die Bücher von Wolfgang. Schaut mal rein in Corbett Report. Mhm. Beschäftigt euch damit. Schaut mal, vielleicht findet ihr noch andere Quellen. Auch da ist es, da gibt's noch viel zu erforschen. Aber das ist, worauf wir vielleicht stolz werden, wenn wir euch da so ein Stück weit inspirieren, selber zu schauen. Also auch nicht nur unser Ding nachplappern, sondern das nur als Anregung nehmen. Schaut euch dieses Thema an. Wer wirklich verstehen will, wie die Welt heute ist und wer heute mit der Welt nicht zufrieden ist, mit diesen Globalisierungsdingen, wer damit nicht zufrieden ist, der sollte sich am besten mal imperiale Geschichte der Engländer 19. Jahrhundert anschauen. Diese Fragen Seemacht, Landmacht, diese geostrategischen Fragen, das große Spiel, wie es auch genannt wird, da schlägt der Schlüssel für ganz, ganz viel, was wir heute erleben. Ja. Wolfgang, es war mir wirklich eine Freude und Ehre. Ich hoffe, wir finden auch in Zukunft auch mal wieder zueinander. Ob du jetzt hier ist oder in einem anderen Rahmen, es ist mir wirklich ein Vergnügen. Und du hast wirklich meinen höchsten Respekt auch für deine Arbeit, diese Themen auch in unserer Sprache hier zu verbreiten. Und ich wünsche dir viel Erfolg damit. Ich hoffe, dass diese Bücher ihre Leserschaft finden, dass es auch einen Einfluss nimmt in unser Kollektivbewusstsein im Namen von Heilung und dass wir für künftige Generationen auch bessere Voraussetzungen hier schaffen. Ja.
Ja. Vielen Dank, Frank. Mir war das auch eine große Freude.
Sehr schön, ja, freut mich. Danke dir. Und damit euch noch eine schöne Zeit. Unterstützt uns weiterhin bei Nuvisa, unterstützt unsere Arbeit. Würden wir uns freuen. Schalt beim nächsten Mal wieder ein, freue mich auch. Das nächste wird auch wieder ein spannendes Thema. Und bis dahin, schöne Woche euch noch. Tschüss. Thank you.